Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Also, dass wir die Digitalisierung nutzen, um die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wieder zu stärken.
Und aufs Wesentliche zurückzuführen, oder?
Genau, ja.
Genau. Da habe ich eine Frage. Je niederschwelliger die Möglichkeit ist, sich zu bewerben und auch je digitaler und wie soll ich sagen, schneller diese Recruiting-Prozesse laufen, so zumindest meine Beobachtung, desto mehr gilt es dann halt auch abzuschöpfen. Sprich, es kommt zwar sehr viel rein, es kommt allerdings viel aus dem Impuls raus oder, keine Ahnung, irgendwer macht das im Halbschlaf oder in sonstigen Zuständen, erinnert sich gar nicht mehr, was er beworben hat und so weiter. Und gleichzeitig muss man schnell reagieren, um eine Antwort zu schicken. Ich unterstelle mal, dazu braucht man ja schon wieder digitale Prozesse im Hintergrund, damit man es überhaupt handeln kann.
Mhm. Ja, das ist eben genau das, womit wir eigentlich auch gerechnet haben, durch diese WhatsApp-Bewerbungen. Ja. Da hast du gesagt, das macht dann wer im 2 Uhr in der Nacht, nachdem er aus war, auf der Couch noch im Halbschlaf, wie du gerade gesagt hast, und schickt uns irgendwas. Aber das ist deutlich weniger, als wir vermutet oder befürchtet haben. Also es ist nicht so, dass die Qualität der Bewerbungen dadurch abgenommen hätte. Wir bekommen mehr, aber auch viele gute. Also das ist jetzt gar nicht so das Thema. Also wir sind noch nicht in der Situation, dass wir ein Pre-Screening durch KI bräuchten, ja, weil das wäre natürlich dann so der nächste Schritt, wo man sagt, okay, was kann man gleich wieder weglegen und braucht sich gar nicht näher damit befassen. Das haben wir nicht, diese Situation. Ja? Mhm. Mhm. Also das ist auch eine interessante Beobachtung, ja, weil ich tatsächlich mit was anderem gerechnet hätte. Also wir kommunizieren auch noch direkt mit den Bewerbenden. Das ist ja auch so etwas, was so relativ euphorisch gehypt wird, was die Zukunft wird, dass man dann mit einem Chatbot das alles möglich macht zwischen den Bewerbenden und dem Unternehmen. Auch da sitzen noch Mitarbeitenden aus dem People and Culture Team hier bei uns in der Zentrale, die Bewerbung weiterleiten an die Hotels, die den Bewerbern selbst zurückschreiben, eine freundliche E-Mail, eben dass es weitergeleitet wurde oder eben auch, dass es leider aktuell nicht passt mit der Stelle. Also das in der Situation sind wir noch nicht, dass wir das so stark automatisieren müssten.
Ja. Lieber Zuhörer, das ist mein Gesichtsausdruck nicht gesehen, wie du gesagt hast, über Chatbots kommunizieren, da krampft es mir immer zusammen. Ich bin ja wirklich ein Fan von Digitalisierung, also Chatbots, also die sind einfach, ja, sie werden sicher mal gut werden.
Ja, momentan ist wirklich
jetzt
noch
gibt's wenige. Ja. Also das ist, tut ja eher weh, gell? Ich meine, das ist so wie diese automatische Telefonvermittlung, wo vorher mal 5 Minuten da sitzt und das Ding die Fragen stellt und wenn dann und so, dann ist das einfach eine Frechheit. Weil es meine Zeit kostet, nicht nur, weil die gerade jemanden hinsetzen wollen, der in 0,0 weiß, was sie braucht.
Du, Markus, und ich finde, das ist ganz ein wesentlicher Punkt auch, weil du das eben auch so wahrnimmst als großer Digitalisierungsfan, der dafür quasi lebt, ja, Work und bleibt, dass es tatsächlich sehr wertgeschätzt wird, wenn es die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation gibt. Und es geht ja jetzt schon in die Richtung, dass manche Unternehmen dafür werben, dass man sagt, bei uns triffst du noch an Menschen am Schalter. Ja? Oder auch bei den Hotels. Ja? Wir schreiben genau das groß, wenn man bei uns in ein Hotel reinkommt, in eines der 10 Vivier-Hotels und in das 7, dass man reinkommt, dass da an der Rezeption noch eine Person steht, die einen anlächelt, die fragt, wie war Ihre Anreise, was kann ich für Sie tun? Und nicht alles mit automatischem Check-in ist. Das ist nämlich auch das Thema, dass uns das fehlen wird, glaube ich. Also es gibt ja immer zu irgendwelchen Strömungen dann irgendwann Gegenströmungen. Das ist, glaube ich, genau sowas, was sich so entwickeln wird, dass viele Hotels, gerade wenn man jetzt auf Geschäftsreise ist, wir kennen das dann, bist halt in irgendeinem Hotel, das nichts Besonderes ist und checkst halt um 22 Uhr, wenn der Zug dann endlich in Osnabrück angekommen ist, checkst halt automatisch ein und es ist der Wurscht, weil am nächsten Tag bist du bei deinem Meeting und dann fährst du wieder heim. Aber wenn ich jetzt als Kurgast oder auch als privater Gesundheitsgast in ein Hotel komme, möchte ich von einer freundlichen Rezeption Rezeptionistin oder einem Rezeptionisten mit einem Lächeln begrüßt werden und nicht irgendeinen automatischen Check-in haben. Und das, glaube ich, ist es, was einen dann auch als Unternehmen auszeichnen kann und was sowohl die Gäste als auch die Mitarbeitenden dann schätzen. Also wenn die Mitarbeitenden dann nur noch zuständig dafür sind, dass sie irgendwelche administrativen Arbeiten im Hintergrund machen und der Gästekontakt auch verloren geht.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich war jetzt gerade selber auf Tournee, sagen wir so, geschäftlich. Viele Einchecks und also Check-in, Check-outs gehabt. Und was ich mir da immer wieder mal denke, also es war alles mit Menschen, allerdings was ich mir da immer wieder mal denke ist, schau, da könnte man die Digitalisierung zu einem Punkt einsetzen, um dann das Menschliche wieder hervorzutun. Weil wenn ich hinkomme und dann, also nicht bei allen so, gell, aber wenn ich hinkomme und dann schaut mir der nicht einmal an oder die und legt mir einen Zettel hin und ich muss das Zeugs ausfüllen, was ich eh schon ausgefüllt habe beim Buchen. Ja. Ja, was soll der Schmarrn? Inzwischen sage ich schon, hey Leute, ich habe das alles angegeben. Ich stehe jetzt nicht 10 Minuten da, du wirst schreiben, was ihr eh nicht lesen könnt, weil meine Schrift so hässlich ist. Wozu? Da wäre man doch lieber, wie du sagst, ne, schaut mir an, sagt, ah, und wie war's, nicht? Und sieht, ich bin etwas zerknittert, weil eben mitten in der Nacht und sonst was. Genau. Das würde ich mir da erwarten und nicht, dass ich da auf einem Zettel wieder meinen Namen und das, welche ausfüllen muss, obwohl das alles schon erledigt ist. Da wundere ich mich oft.
Ja, genau. Also das zeigt, dass der Wert noch nicht so da ist, ne? Dass man es nicht überall schon als wichtigen Aspekt der persönlichen Betreuung noch wahrnimmt. Und ich glaube, das wird aber sich noch stärker durchsetzen, wenn er mehr auf Digitalisierung ist und eben dieses automatische Check-in, dass man sagt, eben du stehst hier da und du hast da diesen Mehrwert in unserem Hotel generiert, indem du freundlich bist zum Herrn Markus Reitzhammer, der jetzt eincheckt. Ja?
Genau, nicht indem man irgendwelche Hieroglyphen entziffert und irgendwo reintippt, was eh schon da ist. Also das ist, ich finde, das stört mir einfach auch aus Prozesssicht, nicht? Da denke ich mir, das ist so sinnlos, diese Arbeit. Und was für spannend ist, also wir dürfen gerade einen Kunden von uns dabei begleiten, der eröffnet einen Gastronomiebetrieb oder ist es. Und da haben wir halt das Konzept durchgesprochen, was sie haben. Und haben natürlich auch gefragt, ja, wie mit seinem Kassa und so weiter und die ganze Verwaltung dahinter. Wie wollt ihr es denn handhaben? Wollt ihr, dass die Leute mit einem digitalen Erfassungsgerät am Tisch stehen? Mhm. Sagen sie, na, wir haben uns entschieden, die kommen mit einem Block. Mhm. Das heißt, die Kassa ist wirklich an dem Ort, wo das halt dann erfasst werden muss, aber sie sind am Gast mit dem Block. Und finde ich charmant, ich als Digitalisierer. Gell?
Ja.
Natürlich muss man das dann da hinten eintipsen, allerdings in dem Konzept ist das dann auch überschaubar, finde ich. Allerdings, was mir auch oft mal auffällt in der Gastronomie, man erkennt gleich mal, ob jemand wirklich ein ausgebildeter, nennt man das noch Kellner, ich glaube schon, Kellner ist oder halt irgendwer, der halt kellnert. Ob da jemand kommt, der sehr starr auf seinen Kastel blickt, welcher Hersteller auch immer, den Gast nicht einmal wahrnimmt, fragt, wisst ihr es schon? So bei uns so, wisst ihr schon, was ihr wollt auf gut Deutsch? Das dann da eintipselt, vielleicht der sagt, Moment, nicht so schnell, weil er nicht nachkommt. Mhm. Und dann ohne den Kopf zu heben, wieder entschwindet.
Ja.
Mit einem Ergebnis, dass dann der auch nicht weiß, wer was bestellt hat und überhaupt nichts. Und dann ist er ausgebildeter Kellner, der mal kommt, dann anschaut und ein paar nette Worte wechselt und mehr oder weniger blind die Bestellung aufnimmt. Übrigens auch noch mehr dazu verkauft, weil er sagt, da das und das gut dazu passt. Das, haben wir das genau. Ist ja ganz anders.
Ja.
Da ertappe ich mich selber dabei, dass ich eigentlich dann mehr bestelle, wie ich eigentlich wollte, weil er das so gut gemacht hat.
Ja.
Also das digitale Medium, und das ist eigentlich, man kann auf dem Blog starten, gell? Also das Medium zwischen Kunde und Dienstleister. Und das soll es ja nicht werden.
Ja, ganz genau, ja. Und das fängt eben auch schon an, eben beim Recruiting, ja, wenn man da jetzt wirklich so weit geht. Also ich kriege diesen Personaler-Newsletter von Xing zum Beispiel jeden Tag an. Jeden Tag gibt es irgendwelche Artikel drin, wo es eben darum geht, wie KI unsere Arbeitswelt verändern wird, wie es unser Recruiting verändern wird, wo es dann wirklich auch um diese automatisierte Kommunikation auch geht. Und genau das ist gerade in unserem Unternehmen in unserer Branche natürlich ganz wichtig, dass es auch Menschen sind, die einen freundlich anschauen können, zum Beispiel. Genau das Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Ja, was nutzt man das, wenn der dann über Chatbots, ich sage es wieder, gute Antworten geben kann, ja, aber dann irgendwie niemand ist, der gut auf Menschen zugehen kann. Und ich glaube, dass man auch beim Recruiting-Prozess deshalb gut aufpassen muss mit der Digitalisierung, weil es einfach sein kann, dass uns da Menschen dann durchrutschen, die vielleicht die KI im Vorhinein aussortieren würde, aussortieren unter Anführungszeichen, die ihm sagt, na, passt nicht ins Schema. Ja. Und genau das ist es dann auch wieder, was das persönliche Vorstellungsgespräch ausmacht, dass ich jemand mir gegenüber sitzen habe und sage, okay, der hat vielleicht ganz einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Wir hatten das jetzt gerade wieder in einem Hotel, wo die gesagt haben, also der ist so interessant. Wir wollen den auf jeden Fall, weil es so ein Allround-Talent ist. Der wurde dann auch eingestellt, aber nicht zum Beispiel in so ein Schema passen würde, dass er die KI dann sehr starr natürlich ausarbeiten wird. Da wären solche Feinheiten, die man wieder nur von Mensch zu Mensch erkennen kann, gar nicht wahrgenommen. Und das, glaube ich, wäre ein ganz großer Nachteil im Recruiting-Prozess, wenn wir uns da zu sehr auf die KI stützen.
Okay. Ich möchte sogar noch erweitern. Man kann das auch ohne KI schaffen, dass man die Leute in Schemas presst.
Ja.
Ich habe so eine Diskussion gehabt, die war da in einem, das ist ein bisschen her, zu einem Uni-Lehrgang zum Thema Gesetz über die künstliche Intelligenz. Mhm. Da waren viele Personale dabei, interessanterweise. Und da ging es eben genau um diese Themen, ne, dass die KI da vielleicht aussieht und so weiter. Und dann haben wir das ein bisschen hinterfragt, wie ihr Prozess dann so ist, gell? Das waren relativ große auch. Und im Prinzip war es eigentlich eh wurscht, ob die KI sagt, der passt da nicht rein oder ein Mensch, also faktisch. Weil die haben einfach aussortiert im Vorfeld schon, aufgrund diverser harter Kriterien. Und dann habe ich in den Raum gestellt, allerdings ist es nicht zu Ende diskutiert worden, also wir sind nicht auf einen richtigen Schluss gekommen, auch der Jurist hat gesagt, naja, was heißt auch nicht. Wird in dem Fall die KI das vielleicht sogar noch verbessern, also wenn die da starr das durchsortieren, also durch sieben, das kannst du nicht anders nennen, sieben war das. Ja. Weil die vielleicht nur mehrere Aspekte anschauen kann, als wie die in ihrem schnellen Durchrauschen. Also ich glaube, es braucht beides, oder? Ein Prozess, ja. Der auch diesen Blick darauf zulässt und dann halt entsprechende Werkzeuge, welche auch immer, und sei es jetzt ein PDF-Reader, um da die Entscheidung dann treffen zu können.
Mhm. Genau, also da geht es eigentlich um diese Bias-Sensibilität, ne? Dass man sagt, wir als Mensch, wir gehen natürlich mit einer gewissen Brille durch die Welt, wir wissen auch, dass es ganz viel Altersdiskriminierung gibt beim Recruiting, dass manche eben, wie du sagst, auch ganz ohne KI schon aussortiert werden, weil die 50 plus sind zum Beispiel und vielleicht großartige Mitarbeitende wären, weil sie so viel Erfahrung haben, ja, und vielleicht viel jünger wirken, aber nur weil das eben dann jemand ist, der halt einen Jahrgang hat, der schon über dem ist, was man sich eigentlich vorgestellt hätte, ja, wird der aussortiert. Und das stimmt natürlich, da kann uns die KI vielleicht sogar noch wieder in Richtung Sensibilisierung bringen. Deshalb ist es ja so, diese Partnerschaft wieder, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass wir sagen können, wir haben vielleicht unsere blinden Flecken, wo uns die KI unterstützen kann, aber wir sollen uns nicht auf die KI verlassen. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel, dass man sich, aber das bedarf natürlich wieder ganz viel an Reflexion, dass man sagt, also okay, ich weiß, ich habe einen gewissen Bias, also es gibt diesen Gender Bias, Confirmation Bias, dass man einfach sagt, ich habe eine gewisse Vorstellung von jemandem und wenn wer reinkommt und das ist jetzt, es wird immer das Thema irgendwie genannt, blonde Frauen oder so, dass die dann vielleicht weniger intelligent ist oder so. Wenn das jemand so in seinem Kopf hat, dann ist das ganz schwer rauszubringen und das hat die KI natürlich nicht. Ja. Das ist klar. Und deshalb glaube ich auch, wie du sagst, es bedarf schon beides, aber die KI kann halt nicht denken in dem Sinne. Darum ist ja das
so ist es. Also künstlich. Ja, aber man sieht immer wieder, man behauptet. Ja, ja, ja.
Genau. Also dass wir denken müssen schon wir. Wir müssen bias-sensibel agieren und können uns denkend die KI zunutze machen, aber eben nicht zu viel Macht abgeben im Sinne von aussortieren und sagen, ah, ich nehme jetzt nur noch das, was mir die KI rausschmeißt. Weil das, glaube ich, ist eben dann gefährlicher.
Ja. Ich bin überzeugt, es braucht ein ständiges Evaluieren und dann eine Feedback-Schleife, ob das in die richtige Richtung läuft. Ja. Denn oft mal passieren, gerade die künstliche Intelligenz, wie du gesagt hast, die denkt, das ist einfach ein unglaublich komplexes System.
Genau.
Wo keiner mehr wirklich weiß, wie genau im Detail das entscheidet. Es ist einfach viel zu schnell und zu viele Parameter drin. Da gab es ja vor jetzt ein paar Wochen, oder sind es schon Monate, weiß ich nicht mehr genau, ja den Fauxpas bei, in dem Fall OpenAI war das, wo auf einmal ChatGPT Leuten immer zugestimmt hat.
Ach so, ja, genau, ja.
Und dann Leute, die dann eingeben haben, ja, so quasi, sie wollen jetzt in einer Sekte beitreten oder irgendwelche Substanzen zu sich nehmen und mir Buße und sagen, so eine tolle Idee und bericht mir dann, wie es war und so. Also das war so voll irre, nicht? Also, bis zur wirklich massiven Selbstschädigung hat das animiert, das System. Und die Ursache war nicht, dass das Sprachmodell von sich aus auf solche tolle Ideen gekommen ist, sondern man wollte es den Usern angenehmer machen. Man hatte da die Möglichkeit, bei diesen Konversationen Daumen hoch, Daumen runter und so anzuhackeln. Ja, die Antwort gefällt mir, die gefällt mir nicht und so weiter. Und Menschen sind halt, die wollen halt lieber bestätigt werden, als dass sie dann wieder Worte kriegen und haben halt tendenziell dann ja gesagt oder den Daumen hoch gedrückt, wenn OpenAI oder ChatGPT gesagt hat, du bist ja der Beste überhaupt und so toll und ich bin so stolz auf dich. Und da habe ich mit Daumen hoch. Und dann haben sie aus diesen Feedbacks haben sie die Parameter zurückgespielt, ohne das auszuprobieren, ins Sprachmodell. Und auf gut Deutsch, das Sprachmodell ist so unglaublich verschleimer worden und hat immer zugestimmt. Und wenn es der größte Schwachsinn war, was du eingeschrieben hast. Und es ist komplett aus dem Ruder gelaufen, ist dann nach ein paar Tagen wieder zurückgenommen worden. Also man sieht schon, die Intention war, es den Nutzern angenehmer, eine angenehme Experience, wie es dann immer mal so schön heißt, zu geben. Und in Wahrheit war es einfach totaler Irrsinn, der rausgekommen ist.
Ja,
und das ohne vorher zu testen, also das nächste. Also das dürfen wir dann auch nicht, also das ganze Bias-Thema, der Bias kommt ja von uns. Ja. Also von uns als Gesellschaft, der da drin ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir so in unser Unterbewusstsein reinhängen und dann sehen wir, dass wir ganz viel biasen, oder? So jeden Tag.
Ja. Genau, man ist ja eigentlich nie biasfrei, weil das immer so auch manchmal angestrebt wird, gerade so vielleicht von manchen Seiten, dass man sagt, ja, wir müssen das alles ausschalten, das werden wir nie sein, ja, das ist unrealistisch, ja, weil für das sind wir Gott sei Dank schon menschlich, aber man kann bias-sensibel werden, ja, und da bedarf es eben wieder der Reflexion und da hilft uns die Ethik. Mhm.
Ja.
Und was auch so ein Thema ist, wenn ich das noch ansprechen darf, ist einfach, dass da ganz viel immer wieder auch mit Effizienz argumentiert wird. Wenn man jetzt sagt, eben Digitalisierung, KI nutzen, eben gerade in so Prozessen. Aber das darf man auch nicht vergessen, dass Effizienz nicht alles ist. Ich weiß schon, in der Wirtschaft ist es wichtig, dass man Mehrwert generiert, dass man auch Umsätze macht. Aber wenn wir uns nur noch auf Effizienz und Geschwindigkeit fokussieren, und dann vergessen, was so das ist, was auch Zeit braucht, und das ist halt oft das Zwischenmenschliche, dann geht das, denke ich, auf Dauer, auf lange Sicht in die falsche Richtung.
Ja. Denke auch, dass man schauen muss, wo man die Werkzeuge einsetzt. Nicht? Also, dass man die Begleitprozesse, wie das so schön heißt, effizienter gestaltet, auf gut Deutsch die Bürokratie.
Genau.
Und die eigentliche Dienstleistung, also die wirklich Wertschöpfung, die nach wie vor damit eben zu stärken, indem man nicht abgelenkt ist von Zeugs, was dann halt so als Beiwerk mitkommt. Und das Berichtwesen und so weiter ist ja nicht unerheblich. Eine spannende Episode habe ich gehört, wo das Ganze dann etwas in eine kritische Richtung gegangen ist, was man allerdings technologisch wunderbar abgreifen könnte, wenn man es denn in einen Prozess gießt. Ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, die mit besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten, um sie im DSGVO-Jargon auszudrücken, arbeiten, zwar im massiven Umfang, wo nicht nur die DSGVO sagen würde, das ist wirklich sehr, sehr, sehr relevant, dass die Daten nicht in die falschen Hände gelangen. Geht um Therapien und so weiter und so fort, und die müssen halt viele Berichte schreiben. Und dort hat man das Thema künstliche Intelligenz jetzt in der Organisation ausgeklammert, weil zu viel Aufwand und so weiter und so fort. Was ist passiert? Die Leute, denen es wichtig ist, dass sie gute Dienstleistungen für ihre Patienten erbringen, haben gemerkt, dass sie verdammt viel Zeit verbrauchen, um Berichte zu schreiben.
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass sie unwissend über die Konsequenzen diese Daten einfach in offene, frei verfügbare Sprachmodelle gekickt haben und so schreiben einen Bericht. Berichte waren super, waren toll. Also sie haben sich einen Haufen Zeit gespart. Natürlich ist es, das geht nicht. Also da gibt es ein paar nicht nur rechtliche Themen, also nicht nur, sondern rechtliche Themen, die schon Sinn machen. Warum man das nicht macht, vor allem nicht ein offenes System. Wie gesagt, man kann es ja technisch abfedern, indem man entsprechende Systeme bereitstellt, die das sicher verarbeiten, wo man auch entsprechende Parameter mitgeben kann, dass diese Berichte dann auch wirklich stimmig sind. Wenn man allerdings nichts unternimmt, aus der Organisation raus, als Entscheidungsträger, dann passieren solche Dinge und die sind hochbrisant. Also es ist einfach wegducken und sich denken, ach, jetzt in deinem Vokabel zu sagen, KI ist unethisch, ich finde das passt nicht, das ist unmenschlich, machen wir nicht. Es wird trotzdem eingesetzt werden, kannst du schon sagen. Ne? Und das ist dann gefährlich für die halt.
Genau, das ist dann viel schlimmer, wenn man sagt, man beschäftigt sich gar nicht damit und dieses Verteufeln, ne, das ist ja auch nicht die Aufgabe der Ethik, sondern wirklich zu sagen, wie setzt man es ein? Ne? Also da,
das ist eine schöne Frage. Das mag ich. Wie?
Ja,
das
wie? Ist das schön. Genau. Ja. Also es ist ja in der Wirtschaft immer dieses Why, aber wir haben hier das Wie, ja, wie setzen wir es ein? Ne?
Sehr gut, wunderbar. Du, jetzt bin ich neugierig geworden, wie bist du überhaupt in diese Ethik-Ecke gekommen? Wie ist das alles entstanden? So dein Vita sozusagen.
Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren Philosophie studiert, weil ich...
Ich habe schon gesagt, du musst ein Wunderkind sein, weil das kann gar nicht so lange her sein. Das geht ja gar nicht.
Naja, ich war vorher kurz in der Wirtschaft tatsächlich, auch 2 Jahre nach der Matura. Und ich dachte, irgendwie kann das noch nicht alles gewesen sein. Gell? Also das war irgendwie so... Also es war ein Unternehmen, wo ich wirklich so reinschnuppern habe können, aber es war dann irgendwie so schnell mal so Ende Gelände, ja, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie noch weiterentwickeln. Ich dachte, ich studiere Philosophie und dann mache ich Wirtschaftsethik, weil Ethik ist ja ein Teil der Philosophie. Und Philosophie ist ganz spannend, kann ich wirklich jedem raten, der Lust hat auf Denken, Lernen, ja, und Reflektieren und einfach einen Horizont erweitern. Und da habe ich aber dann auch schnell gemerkt, also wenn ich hier weiterarbeiten will, das kann ich mir wissenschaftlich vorstellen, war so meine Überlegung, dann muss es aber Ethik sein. Und dann bin ich aber von der Wirtschaftsethik aufgrund dessen, dass es da sehr viele Stellen gab, in die Medizinethik gekommen. Ich war dann an der Medizinischen Hochschule in Hannover in einem medizinethischen Projekt zu Demenz und so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Ja, wo ich dachte, okay, Medizinethik ist genauso spannend wie Wirtschaftsethik. Und ich habe dann später, als ich schon die Professur in Graz hatte, dann noch Wirtschaftspsychologie an der FH Kufstein einen MBA dazu gemacht, weil ich dachte, aber irgendwie hat es mir noch nicht ganz losgelassen, die Wirtschaft. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich jetzt eigentlich beides, was ich sehr mag, leben kann, indem ich eben die Ethik hier mit in meinen Beruf bringen kann und aber auch dieser wirtschaftliche Faktor natürlich im Vordergrund steht.
Das ist schön, das klingt nach einem geschlossenen Kreis jetzt.
Ja, genau, irgendwie hat sich die Gestalt geschlossen. Ja, genau, also es war die Wirtschaft schon auch immer für mich ein Thema und Universität ist spannend und so, die Prozesse sind halt deutlich langsamer als in der Wirtschaft, ja. Und das genieße ich hier sehr. Ich habe auch ganz, ganz tolle Chefs hier, die Geschäftsführer sind auch sehr offen für Neues, ja. Und da kann man dann natürlich auch viel gestalten.
Cool, cool. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.